ARD. SWR Kultur. Forum.
Streit ums Stadtbild. Was stimmt nicht im öffentlichen Raum? Mein Name ist Klaus Heinrich. Kanzler Friedrich Merz hat mit seiner umstrittenen Aussage über dieses Problem im Stadtbild eine heftige Diskussion ausgelöst. Dieses Problem, das sollen Migrantinnen und Migranten sein. Aber basieren die Klagen über Verwahrlosung, Kriminalität und das Gefühl der Unsicherheit in bestimmten Quartieren wirklich nur auf der Präsenz von Zuwanderern? Oder was läuft wirklich falsch in unseren Städten und was kann verantwortliche Politik tun, um Missstände zu beseitigen? Darüber diskutiere ich in diesem SWR Kulturforum mit Wolfgang Büscher, Sprecher des Christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Die Arche, mit Professor Dr. Hannes Schamann, Politikwissenschaftler von der Universität Hildesheim. Er ist Mitglied beim Sachverständigenrat für Migration, und mit Johannes Schneider, er ist Redakteur für politisches Feuilleton bei der Wochenzeitung Die Zeit. Bundeskanzler Friedrich Merz hat uns mal wieder eine Debatte beschert. Ähnlich wie seine Auslassungen über Frauen oder kleine Paschas, zugespitzt und durchaus missverständlich. Herr Schneider, Sie haben die Äußerung von Merz als kartoffelig bezeichnet. Was meinen Sie denn damit?
Ich meine damit, dass ich es im ersten Moment nicht so verstanden habe, dass er da jetzt versucht, selbst die AfD noch rechts zu überholen und da ein krass rassistischen oder fremdenfeindlichen Punkt zu machen, sondern ich hatte im ersten Moment auch in der Form, wie er es dann sagte, so leicht verstolpert, dieses Problem, hatte ich erstmal das Gefühl, dass er da versucht, deskriptiv etwas anzuerkennen, was viele Leute auch beschäftigt, nämlich, dass man sich fragt, was ist eigentlich in unseren Städten los? Worin genau liegen die Ursachen für etwas, was viele Leute als Niedergang empfinden? Und da war es mir wichtig, in diesem ersten Punkt zu sagen, das ist jetzt eine Aussage, von der ich erstmal mit hermeneutischem Wohlwollen annehmen würde, dass die nicht sofort sich gegen Migration an sich oder alle Migrantinnen und Migranten richtet, aber die mindestens mal ungeschickt Probleme mit dem Stadtbild in Verbindung bringt mit Migration und Migrantinnen hier in Deutschland. Und das habe ich versucht, mit dem Wort kartoffelig zu fassen, was ich natürlich einerseits an der deutschen Kartoffel und andererseits so ein bisschen bei stoffelig anlehnt.
Halten Sie den Merz-Äußerungen über illegale Migration für fremdenfeindlich oder gar rassistisch? Kann man es so verstehen wollen? Verstehen Sie es so?
Das ist ja immer die Frage. Rassismus ist ja ein Spektrum und wir alle selbst rassifizierte Menschen tragen Rassismen in uns. Und wenn man bestimmte Beobachtungen, die man im öffentlichen Leben macht, sofort durch so einen Filter laufen lässt und sie zum Beispiel mit Fragen von Migration zusammenbringt, dann sind Gegenfragen völlig berechtigt zu sagen, woran sehen Sie jetzt eigentlich, wer hier jetzt ein potenziell migrantisches Problem im Stadtteil ist und im Stadtbild ist. Und insofern, finde ich, muss man da sehr genau aufpassen, was man sagt, muss auch Friedrich Merz sehr genau aufpassen. Man muss aber, finde ich, in der Kritik daran auch wiederum aufpassen, dass man nicht sofort zu der ganz großen Keule greift, sondern erstmal guckt, in welchem Segment dieses Spektrums spielt sich so eine Äußerung ab. Mhm. Und da war ich bei Friedrich Merz noch nicht an jedem Tag letzter Woche noch erfüllt von hermeneutischem Wohlwollen. Heute bin ich da schon wieder ein bisschen skeptischer, nachdem er ja heute noch mal nachgelegt hat.
Rote und Grüne fordern eine Entschuldigung, aber Friedrich Merz hat heute auf einer PK sogar noch mal nachgelegt. Ich nehme nichts zurück, fragen Sie doch mal Ihre Töchter, wie die sich in den Cities fühlen, sagte einem Journalisten, der dort anwesend war. Herr Schamann, man sagt Merz ja gerne mal ganz untaktisch aus der Hüfte zu schießen nach, aber war das jetzt ein Schießunfall, eine Nebelkerze oder im Gegenteil doch sehr bedacht?
Das ist ja ganz gut, wenn man sich diese Zitate, die wir meistens aus dem Zusammenhang gerissen interpretieren, wenn man sich die mal in ihrem Kontext ansieht. Und in dem konkreten Fall hat Merz ja seine Stadtbildäußerung ja auf einem Kontext, in einem Rahmen getätigt, wo es eigentlich um das Erstarken der AfD geht. Ja. Und er sagt in diesen, also führt sozusagen diese Diskussion um die AfD sofort in Richtung Migration und sagt, ja, wir machen ja ganz schön, schon ganz schön viel in der Migration, fahren einen harten Kurs. Die Zahlen gehen auch runter, also die, er meint die Zugangszahlen im Asylbereich. Und dann kann man Merz quasi beim Denken zuhören. Er sieht irgendwie, die Zahlen gehen runter, was die Asylanträge angeht, aber die Zustimmung zur AfD bröckelt nicht. Im Gegenteil, die ist ganz, ganz stabil und geht vielleicht sogar ein bisschen rauf. Und sein Schluss ist jetzt weiter gefangen im Rahmen der Migrationspolitik. Naja, wir müssen einfach noch härter sein. Und das muss an irgendwas anderem liegen. Also irgendwie am Stadtbild, an dieser gefühlten Überfremdung. Und deswegen, sagt er dann weiter, soll Dobrindt immer stärker Ausweisungen, Abschiebungen vorantreiben, um dieses Stadtbild zu korrigieren. Und damit bleibt er natürlich die ganze Zeit, eigentlich geht es um Migrationspolitik und die AfD. Und er versucht, die AfD migrationspolitisch zu stellen. Hm. Und was er halt leider vergisst, und das finde ich den tragischen Unfall, wenn man so will, ja, in dieser Äußerung, dass das weder der Migrationsdebatte gut tut, weil er da Gräben aufreißt, die nicht unbedingt sachdienlich sind. Und zweitens aber auch die AfD ja nicht stellen wird, denn wir erleben schon, dass es eine gewisse Entkopplung des Migrationsgeschehens und der Migrationspolitik gibt und den Zustimmungswerten für die AfD. Das heißt, die Migration ist nicht der einzige Grund, warum Menschen die AfD wählen. Es ist vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner, aber man muss auch die anderen Themen angehen, weil sonst wird das nichts mit der Demokratie zu retten. Ja, nur auf dem Feld der Migration.
Mit anderen Worten, Sie gehen davon aus, dass dies Teil seiner Abgrenzungspolitik der AfD ist, aber ihm nichts nützt.
Ja, er sagt es ja auch ganz deutlich eigentlich, dass das Teil seiner Abgrenzungspolitik ist. Allerdings passt es ja auch ganz gut zu Debatten, die er seit 25 Jahren im Prinzip vorantreibt. Er hat ja ganz stark den Begriff der Leitkultur auch in die deutsche Politik und die Debatte eingeführt. Ist auch so etwas, was ganz schwer ist, das zu erreichen. Denn wie wollen Sie denn ein entmigrantisiertes Stadtbild, wie wollen Sie denn eine deutsche Leitkultur definieren? Und wir wissen ja, dass das eigentlich nie funktioniert, ja, weil es diesen homogenen, dieses rein deutsche einfach nur in einer Fantasie gibt und nie in der Realität. Und wenn Sie natürlich sagen, Sie wollen das erreichen, Sie wollen dahin, Sie wollen eine Leitkultur oder Sie wollen ein Stadtbild, das rein deutsch ist, dann werden Sie dieses Ziel nie erreichen. Und ob das eine clevere Strategie ist, wenn man doch gerade Handlungsfähigkeit beweisen will gegen die AfD, das wage ich dann doch zu bezweifeln.
Herr Büscher, Sie haben den Anschluss des Kanzlers produktiv begrüßt. Hat er tatsächlich eine vorher unterdrückte Debatte über die Zustände in unseren Städten angestoßen?
Ja, ich habe eigentlich ein schlimmes Wochenende gehabt. Ich habe in einem Fernsehinterview gesagt, in diesem Punkt hat der Bundeskanzler ganz recht. Ich gehe einmal davon aus, und ich sehe das ja täglich in unserer praktischen Arbeit, wenn eine Minderheit auf kleinem Raum als Mehrheit wahrgenommen wird, dann ist was schiefgelaufen in der Städtepolitik. Wir als Arche haben 35 Einrichtungen in Deutschland. Wir haben 10.000 Kinder und Jugendliche am Tag in unseren Einrichtungen. Die Archen sind fast alle am Stadtrand. Und es sind insgesamt ungefähr 6.000 Kinder mit arabischem Migrationshintergrund, mit all diesen Problemen. Antisemitismus, ein unwahrscheinlicher Hass auf Israel, auch eine gewisse Deutschfeindlichkeit. Und ich habe gelernt, wenn Menschen zusammengepresst am Stadtrand geparkt werden, dann ist das für beide Seiten eine Katastrophe. Viele unserer deutschen Arche-Eltern rutschen ab und sagen, ich mache das nicht mehr mit, ich wähle AfD. Ich war sehr überrascht. Mich rief am Wochenende ein Journalist einer großen deutschen Zeitung an und der sagte mir, man wolle in einem noblen Stadtbezirk in Berlin ein Flüchtlingsheim bauen mit 400 Betten. Und dann haben sich natürlich die Anlieger, wohlsituierte Familien, mit Händen und Füßen gewehrt und haben mit Hilfe eines Naturschutzbundes einen seltenen Vogel entdeckt in diesem Park. Und das Heim wird jetzt oder die Einrichtung wird jetzt nicht gebaut. Natürlich haben die Menschen, die rumherum wohnten, aber was ganz deutlich gemacht, sie haben sich mit den Geflüchteten solidarisiert. Das haben sie tatsächlich als Erklärung herausgebracht. Also ich finde, wir alle müssen lernen, durcheinander, miteinander zu leben. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen keine Ghettos. Auch das ist ganz wichtig. Und ich kämpfe um jeden Jugendlichen, um jedes Kind, das nach Deutschland gekommen ist und sich integrieren will. Wir brauchen Auszubildende, wir brauchen Handwerker. Wir bilden aber diese Kinder nicht aus. Wir lassen sie alleine. Wir haben jedes Jahr 65.000 Schulabgänger von der Schule ohne einen Abschluss, eine hohe Zahl darunter sind Migranten. Ich finde das ein Verbrechen an diesen Kindern.
Vorurteilsfrei über Probleme sprechen ist schwierig in Deutschland, wenn man den Aufschlag von mit Vorurteilen macht und das Feuilleton entsprechend reagiert, entweder scharf ablehnend oder eben übermäßig applaudierend, wie zum Beispiel Weltchefredakteur Burkhardt, der tatsächlich schrieb, Deutschland darf nicht Duisburg werden. Kann man, Herr Schamann, überhaupt nicht mehr sachlich diskutieren in diesem Land, wenn es um das Thema Migration oder auch um andere Trigger-Themen geht? Sind wir mal wieder in einer Kulturkampfzone?
Ja, was wir erleben so in unserer täglichen Arbeit ist, dass sich so die öffentliche Debatte und die politische Debatte ein Stück weit entkoppelt von dem Migrationsmanagement, also von dem, dass man konkret Dinge voranbringt. Denn tatsächlich kann man schon noch ganz, ganz pragmatisch diskutieren mit Ministerien, mit Stadtverwaltungen, mit freien Trägern, auch mit Ehrenamtlichen vor Ort. Das geht schon, wenn es darum geht, konkrete Lösungen zu entwickeln. Aber wenn wir es sozusagen auf eine allgemeine Bühne heben, das Thema, dann ist man dann doch gezwungen, sehr schnell eine Position zu beziehen oder wird einem Lager zugerechnet. Und das tut uns natürlich nicht gut, was die großen politischen Themen angeht. Und der Sachverständigenrat hat in seinem aktuellen Jahresgutachten empfohlen, dass man mal einen Praxischeck für Gesetze einführt, weil wir momentan sowas wie eine hyperaktive Gesetzgebung haben. Das heißt, wir werfen immer ein neues Gesetz drauf auf ein altes, ohne zu wissen, ob das überhaupt wirkt. Ja, und wir diskutieren weniger über die potenzielle Wirkung von Gesetzen und neuen Maßnahmen als über die symbolischen und eben zum Beispiel die Frage, ob es gegen die AfD hilft. Und das ist natürlich nicht unbedingt dann das, was vielleicht eine Integrationsmaßnahme in erster Linie tun soll, die vielleicht die Teilhabe von geflüchteten Kindern erhöhen soll oder so. Und wenn die dann auch noch die AfD bekämpfen soll, dann wird es einfach ein bisschen schwierig und dann überfordert man auch diese Debatte. Das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig und es ist eine Aufgabe von Politik, gerade die Debatte nicht noch breiter, nicht noch wilder zu machen, sondern möglichst konkret Probleme zu benennen. Und was ich wirklich hier vermisst habe an dieser Äußerung von Friedrich Merz, ist eben diese Konkretisierung. Was meint er denn jetzt mit dem Stadtbild? Was ist denn die Stadt? Geht es um Bahnhöfe in der Kleinstadt? Geht es um den Kiez in Berlin, in dem Tourismus groß ist? Oder worum geht's denn eigentlich? Und welche Probleme adressiert er konkret? Und wenn wir dann über tatsächlich Integrationsfragen, über Bildung und so reden können, dann ja, gerne, dann muss man es aber konkret machen. Er hat ja dann heute nachgelegt, er hat dann gesagt, na, eigentlich geht es um die Angst der Töchter in der Dunkelheit, ja, vor den braunen Männern wahrscheinlich am Bahnhof oder so. Dann wird es schon ein bisschen konkreter, dann reden wir über Kriminalität. Und da kann man dann auch eine Diskussion führen und dann kann man aber eben auch fragen, warum stehen denn Menschen, Geflüchtete, insbesondere dann vielleicht zum Beispiel an Bahnhöfen rum? Und wir forschen auch viel zu ländlichen Räumen, auch in Baden-Württemberg, und sehen da, dass natürlich die Bahnhöfe natürlich die Orte sind, wo viele rumhängen müssen, weil sie auf den nächsten Zug warten, der sie in ihre entlegene Region bringt, wo sie hinverteilt wurden, vom Integrationskurs zurück beispielsweise oder so. Das heißt, wir müssen uns fragen, warum stehen denn Leute an bestimmten Orten vermeintlich tatenlos rum? Und das ist ja nur ein Problemfeld. Also die Frage ist wirklich, konkretisieren wir mal die Frage, worum geht es denn hier eigentlich? Und das vermisse ich.
Konkretisieren, das wollen wir machen, ob beabsichtigt oder nicht. Das Thema Stadtbild wird nun breit diskutiert. Das wollen wir auch mal in diesem SWR-Kulturforum, sachlich. Und nicht nur im Zusammenhang mit Migration. Gehen wir mal einen Schritt zurück, denn sichtbare Probleme gibt es ja viele in den Städten. Verwahrlosung, Gewalt, Drogen, das Gefühl der Unsicherheit und auch der Fremdheit. Ist das der Befund über den Lebensraum Stadt aus Sicht der Provinz oder hat das allgemeine Unbehagen auch bei den Städtern tatsächlich zugenommen, Herr Schneider?
Das ist, glaube ich, das, was mich an diesem Thema und an diesem Zwischenruf von Friedrich Merz erstmal wohlwollend fasziniert hat, dass ich gedacht habe, ja, da wird etwas angesprochen, was tatsächlich da ist, was als Unbehagen da ist, völlig politisch lagerübergreifend und wiederum auch nicht nur als eine Zuschreibung auf die böse Großstadt, sondern was alle möglichen Leute aller möglicher politischer Couleur in ihren jeweiligen Wohnumfeldern und in ihren Kiezen erleben. Ich habe mich jetzt auch übers Wochenende mit verschiedensten Leuten aus verschiedenen Mittelzentren, Großstädten, ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet, ich wohne in einem Außenstadtteil von Berlin-Neukölln, habe mich wirklich mit vielen Menschen unterhalten und es gibt diese allgemeine Wahrnehmung, ja, die Orte, die ich seit 10, 15 Jahren jeden Tag erlebe, erleben einen Niedergang. Aber was mich dann wiederum so aufgeregt hat an der Äußerung von Friedrich Merz und auch wie er sie jetzt nochmal zugespitzt hat, dieser Niedergang ist ja überhaupt nicht auf Migration zurückführbar oder in irgendeiner Form auch rassifizierbar oder über Äußerlichkeiten erkennbar, sondern ich nehme das eben wahr als etwas, wofür man viele Ursachen finden kann, was auch in völlig unterschiedliche Bereiche von Politik reingeht. Also da geht es ja wirklich um Drogenpolitik, da geht es um Wohnungspolitik, da geht es um Armutsbekämpfung, da geht es um völlig unterschiedliche Sachen. Da geht es auch darum, Ghettoisierung von verschiedenen Sprachgruppen zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass es irgendwie einen guten interkulturellen Austausch städteweit gibt. Aber ich habe bisher noch nicht gesehen, inwieweit dieses Problem jetzt zwingend mit Abschiebequoten zu tun hat. Und das ist der Kontext, den Friedrich Merz aufgemacht hat. Und ich glaube, da müssen wir weiter sehr kritisch hingucken.
Bleiben wir noch bei der Diagnose, bei der Betrachtung der Probleme, Herr Büscher. Was ist denn Ihre Erfahrung? Niedergang, hat der Herr Schneider gerade gesagt. Ich habe von Verwahrlosung, Gewalt, Drogen gesprochen. Was ist Ihre Beobachtung? Ist das überall in deutschen Städten so? Ist das nur in bestimmten Städten? Kann man das irgendwie beobachten?
Nein, so etwas gibt es natürlich überall. Wir haben ja viele Häuser, auch in kleineren Städten, in Meißen, in Städten wie Hamburg, München, also ganz unterschiedlich. Es gibt Kriminalität in gleicher Form auch unter den deutschen Kindern. Es ist kein Problem der Kinder mit Migrationshintergrund. Man muss nur eines sagen, wenn man Kinder, Jugendliche und Menschen nicht mit in die Erfolgsspur nimmt, und das wird bei uns gemacht. Ich werde immer wieder gefragt von Jugendlichen, Wolfgang, was würdest du machen, wenn du kein Geld hättest und keinen Beruf hättest und keinen Schulplatz hättest? Und dann muss ich manchmal sagen, ich würde wahrscheinlich genau das Gleiche machen, was du auch machst. Es stimmt schon, wir haben in unseren Häusern viele junge Menschen aus Syrien, Afghanistan, Irak, die sich auch bewaffnen, die ein Messer anders tragen, als es die Deutschen sind. Wir müssen häufig solche Waffen konfiszieren. Wir haben auch Kinder und Jugendliche, die in den Gefängnissen sitzen, die eine Straftat begehen. Aber mich hat einmal ein junger Mann gefragt, Wolfgang, was können wir denn machen, damit das Ganze vorbeigeht, damit auch ich irgendwo Erfolg habe? Und ich habe einmal hier in Berlin erlebt, wie die letzte Generation, es waren nur 5 oder 6 Leute, eine ganze Kreuzung flachgelegt haben. Und ich habe ihm gesagt, schnapp dir 100 Freunde und lauf am Freitag geradeaus durch die gesamte Stadt. Da läuft gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen kämpfen für diese Menschen. Wir müssen auch sagen, die Menschen, die zu uns gekommen sind, aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan, die sind jetzt hier. Und die bleiben auch hier. Alles andere ist wirklich Unfug. Und es ist auch gut, dass sie hier bleiben. Wir brauchen, das sagen wir immer, Facharbeitende. Aber die haben wir längst hier. Die gibt es ja längst in Deutschland. Wir bilden sie nur nicht aus. Wenn ich einmal überlege, ich bin jetzt 22 Jahre Sprecher der Arche. In dieser Zeit sind 1,2 Millionen junge Menschen von der Schule gegangen ohne einen Abschluss. Warum sagen wir nicht, wenn ein 15- oder 16-Jähriger von der Schule geht, er muss eine Ausbildung machen. Es ist Zwang. Er muss etwas erlernen, damit er später arbeiten gehen kann. Und ich habe erlebt, ein Selbstbestimmungsrecht. Bestimmtes Leben kann ich nur führen, wenn ich arbeite. Wir Menschen definieren uns alle über das, was wir sind. Und ich erlebe bei den Bürgergeldempfängern, sie definieren sich über das, was sie haben. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir Menschen anerkennen, dass sie mitten in der Gesellschaft leben, nicht an den Rändern der Städte, nicht an den Ghettos der Städte. Und deswegen habe ich deutlich gesagt, in diesem einen Punkt unterstütze ich Herrn Merz. Ich weiß nicht, wie er das wirklich gemeint hat, aber wir brauchen keine Ghettos. Wir brauchen diese zu uns gekommenen Menschen, die wir auch brauchen in der Mitte der Gesellschaft. Und solange ich für die Arche arbeite, werde ich für jeden dieser Menschen kämpfen. Denn das eigentlich, sage ich immer, Schlimme ist, wenn man diesen Leuten in die Augen schaut und weiß, wie sie leben müssen. Wir alle haben tolle Berufe. Wir verdienen viel Geld. Wir haben tolle Wohnungen. Und wir müssen sie integrieren und wir dürfen nicht hingehen und am Stadtrand von Berlin, wie jetzt gerade passiert, einen Wohnkomplex bauen mit 800 Wohnungen. Und dann ist unsere Sozialsenatorin Frau Kiesel-Pepel stolz, dass sie gesagt haben, wir haben dort alles Geflüchtete untergebracht. Wir haben das nächste Ghetto. Die gehen als nächstes auf eine Brennpunktschule in der Nachbarschaft und dann geht das alles wieder von vorne los.
Ein Trend, der Wie alt ist Herr Schamann? Wie beobachten Sie die Probleme in den Städten, die Migration, aber auch unabhängig von der Migration oder entkoppelt von der Migration zugenommen haben in den letzten Jahren? Wir haben über Verwahrlosung, Gewalt und Unsicherheit gesprochen. Was ist Ihre Beobachtung?
Ja, wissenschaftlich ist das gar nicht so einfach so festzumachen. Ja? Also wir können einerseits über die Perspektive, die Einstellung der Bevölkerung sprechen. Und da sehen wir interessanterweise, dass sich so vielleicht so seit 2 Jahren oder jetzt erst in jüngster Zeit eigentlich da die Einstellungen zu gesellschaftlicher Vielfalt insgesamt dramatisch verschlechtern, dass da wirklich die Zustimmungswerte zu Vielfalt, gerade zu ethnischer oder religiöser Vielfalt, rapide abnehmen. Das sehen wir, ist sozusagen auch die Folge der Debatten in den letzten 1-2 Jahren. Wir sehen bei Gewalt interessanterweise so eine gewisse Veränderung im Jahr 2023, und das ist gar nicht an irgendwelche Migrationsbewegungen gekoppelt, sondern das ist nach Corona. Ja? Mhm. Und wir sehen sozusagen, dass da Themen hochkommen, die wir bearbeiten müssen, sicherlich die aber eben nicht ursächlich mit Migration zusammenhängen. Und was die Migrationsfragen angeht, wir untersuchen immer wieder, und in einigen Wochen kommt unsere neue Umfrage unter deutschen Kommunen raus, wie die eigentlich überfordert sind mit Unterbringung beispielsweise. Und dann sehen wir ein wahnsinnig heterogenes Bild, ja, dass die allermeisten sagen, wir kriegen das eigentlich mit der unmittelbaren Unterbringung irgendwie ganz gut hin. Turnhallen oder so sind die Ausnahme. Problematisch wird es, wenn es dann in den allgemeinen Wohnungsmarkt geht. Ja, wenn die Leute ausziehen sollen aus diesen ersten Gemeinschaftsunterkünften, dann treffen sie auf einen Wohnungsmarkt, der sowieso dysfunktional ist, wo man lange wohnungspolitisch geschlafen hat, ja, und wo natürlich Migration noch hinzukommt, aber wo ganz andere Dinge passieren müssten. Und so geht das in vielen Bereichen. Auch das Bildungssystem wäre ja nicht alles gut, wenn plötzlich keine Migration da wäre. Und insofern glaube ich, also geht es aus der Sicht der Migrationsforschung, geht es häufig darum, so Probleme zu demigrantisieren. Das heißt nicht, dass wir verleugnen, dass es da Schwierigkeiten gibt, die durch Migration auch hervorgerufen werden. Aber wir müssen einfach mal das eine auch von dem anderen ein bisschen trennen und sagen, wo sind denn die wirklichen Schwierigkeiten? Und vielleicht ein Punkt jetzt noch zu der aktuellen Stadtbilddebatte. Wenn wir einerseits eben immer sagen, die Leute sollen sich einbringen und sollen hier mitmachen. Und Herr Büschler hat ja auch gerade gesagt, das ist das Wichtige, dass sie irgendwie in ein selbstbestimmtes Leben reinkommen. Dann müssen wir uns aber unser Asylsystem insbesondere ansehen, das zu Passivität erzieht. Und mir hat mal ein Geflüchteter in einem Interview gesagt, als ich gefragt habe, was ist denn so typisch für Deutschland? Dann hat er gesagt, warten. Warten, dass irgendwas mit mir passiert. Und das ist natürlich genau der falsche Ansatz. Ja, dann warten die in unseren Städten herum und verschandeln damit das Stadtbild. Aber wir müssen eben die Voraussetzungen schaffen, dass sie nicht mehr warten müssen,
und
sondern
ihr Leben in die eigene Hand. Und sie rutschen ab.
Genau, und ja, und sie trauen sich gar nicht mehr, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen, weil sie nicht glauben, dass es irgendwann geht. Und irgendwann sagen wir, aber wo sind denn eure Integrationsleistungen? Weil wenn ihr die nicht vorzeigt, dann weisen wir euch wieder aus. Und das ist dieser Schalter, den umzulegen, den schafft dann kaum mehr jemand. Das heißt, wenn wir härter da sein wollen, wenn wir sagen, bringt euch schnell ein, hängt nicht rum in unseren Städten, dann müssen wir auch die Voraussetzungen dafür schaffen und müssen Abschlüsse schneller anerkennen, müssen viel in Bildung investieren, in Nachqualifizierung und müssen den Arbeitsmarkt schneller zugänglich machen, müssen Sprachkurse breiter aufgestellt, auch in ländliche Regionen bringen, müssen hybride Sprachkursmodelle da anbieten. Da gibt es eine ganze Menge an Themen. Das beginnt auch übrigens bei der Verteilung der Geflüchteten auf die Kommunen, die passgenauer sein muss. Also das heißt, da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Und man könnte ganz viel machen, um zu verhindern, dass Menschen einfach nur irgendwo im Stadtbild rumhängen. Das muss man aber dann konsequent auch tun.
Wir haben, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, einen Putzmann in einer Berliner Arche, der gelernter Arzt ist. Warum kann der nicht praktizieren in einem Krankenhaus ein Jahr lang? Dann schauen sich das 2, 3 erfahrene Ärztinnen oder Ärzte an. Und dann bekommt er die Lizenz, dort auch arbeiten zu dürfen. Und genau das, was Sie gerade gesagt haben, erleben wir. Unsere jungen Menschen, aber auch deren Eltern hängen rum. Wir müssen uns einmal überlegen, in einem Stadtteil Berlin-Hellersdorf, kann ich ja hier nennen, aber es gibt diese Probleme übrigens auch in Stuttgart, bekommen die Eltern, das muss man sich mal überlegen, keinen Kita-Platz für ihre Kinder, weil die Politik sagt, brauchen die doch nicht, ihr seid zu Hause. Das heißt, und dann wundern die sich, wenn Kinder nicht integriert werden, wenn sie kein Wort Deutsch sprechen, wenn sie in die Schule kommen. Manchmal denke ich wirklich, wir haben es in der Politik mit Schwachmaten zu tun. Ich ich kann es nicht mehr anders ausdrücken. Wir haben unzählige Politikerinnen und Politiker in den Archen gehabt. Wir haben mit dem alten Bundeskanzler Scholz gesprochen. Wir haben Politiker der Linkspartei, der Grünen da. Sie staunen manchmal und sagen, Mensch, das gibt es ja wirklich, haben wir nie gedacht. Es kommen Politiker vorbei uns, die alte Familienministerin Frau Paus, die kam in die Arche und hat gesagt, ich möchte mit Ihnen nicht diskutieren, ich möchte schöne Fotos mit den Kindern für eine Illustrierte machen. Manchmal stehe ich da wirklich weinend und sage, mein Gott, wer regiert uns hier in Deutschland? Und vielleicht erlebt man so etwas, wenn man in einer Institution oder für eine Institution wie die Arche arbeitet.
Streit ums Stadtbild, was stimmt nicht im öffentlichen Raum? Darüber diskutieren wir in diesem SWR-Kulturforum. Herr Schneider, Niedergang der Städte, das haben Sie auch schon so ein bisschen beschrieben in Ihrem Artikel. Und Sie haben auch ein paar Indizien genannt, die nicht direkt mit Migration was zu tun haben, nämlich ganz andere Themen. Hohe Mieten, Rückzug der qualitativen Geschäfte, Billigheimer statt Qualität und die Geschäfte gehen auf die grüne Wiese oder ins Internet. Unsere Konsumgewohnheiten, die wir lieber bei Amazon oder sonst wo bestellen, als in die Stadt reinzugehen. Natürlich auch Fehler im Städtebau. Ist das sozusagen der Humus, auf dem die Probleme gewachsen sind?
Das ist zumindest ein Teil der Probleme und da würde ich gerne auch nochmal an meine beiden Vorredner anschließen, nämlich, dass ich weder glaube, dass es rein ein Problem von Verwaltungsstrukturen und letztendlich Sachpolitik auf der niedrigeren Ebene ist oder auch an Spitzenpolitikerinnen, die einem vielleicht manchmal etwas dis- oder falsch interessiert oder nur an schönen Bildern interessiert vorkommen, sondern ich würde ja auch sagen, es ist was, wo wir uns als Gesellschaft auch ehrlich beobachten müssen, ne? Und wenn ich uns jetzt hier so reden höre, uns drei gut situierte weiße Männer, dann muss ich uns natürlich jetzt auch mal ins Gewissen reden und sagen, wir haben uns ja so einen Blick auf Migration angewohnt, der immer sofort von, wir behandeln Menschen als Problemfälle, die irgendwo in Einrichtungen ankommen, bis hin zu, sie sind integriert in dem Sinne, dass sie uns ähnlich geworden sind und quasi ein weiterer Johannes Schneider nur mit einem anders klingenden Namen sind. Und erstens ist es kein Weg von da nach dort, sondern eine ganze Gesellschaft bewegt sich in einen dritten Ort. Und zweitens übersehen wir da, glaube ich, ganz viele Zwischenstadien, wo Menschen sehr ungerecht behandelt werden, in ganz vielen alltäglichen Situationen, in denen sie nämlich auf einer ganz kleinen Ebene rassistisch behandelt werden, in denen sie eben einerseits zwar jetzt nicht mehr nur derjenige ist, der im ewigen Wartestand im Stadtbild rumhängt und dabei vielleicht auch Passantinnen einen blöden Spruch drückt, aber auch nicht der, der 60 Stunden arbeitet und schon Klinikarzt ist, sondern Leute, die auf dem Weg von hier nach dort sind und in dieser Gesellschaft auch durch die Themen und wie wir sie als letztendlich Meinungselite behandeln, permanent ungerecht behandelt werden. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen. Und das hat sich auch in dieser Stadtbilddebatte gezeigt, dass viele Leute auch deshalb so heftig darauf reagiert haben, also heftig ablehnend, Leute, die selbst davon betroffen sind, Leute, die selbst von Rassismus betroffen sind, dass sie gesagt haben, hier rutscht etwas noch weiter. Und wieder führen wir das Gespräch über den öffentlichen Raum nur entlang an Merkmalen von Migration oder Nicht-Migration. Und genau, um jetzt die ganz große Kurve zuzumachen, dagegen würde ich mal meine eigene Lebenserfahrung, meine Weltbeobachtung in Stellung bringen, die da sagt, ich sehe sehr, sehr viele Probleme im Stadtbild. Ich sehe auch sehr viele Probleme im Stadtbild um mich herum. Ich wohne in großer Nähe zu einer großen Erstaufnahmeeinrichtung hier in Berlin. Die ist aber überhaupt nicht mein Problem, sondern mein Problem ist zum Beispiel eine Drogenszene bei uns im Park nebenan. Die aber nehme ich überhaupt nicht als sonderlich migrantisch wahr. Oder wenn, dann hat sie irgendwas mit europäischer Freizügigkeit zu tun, weil ich glaube, da sind viele polnische Menschen. Das hat aber wiederum überhaupt nichts mit Armutsmigration aus dem nordafrikanischen Raum zu tun. Und da vermischen sich so viele Probleme oder werden eben in so unrühmlichen Debattenanlässen, wie wir jetzt auch haben, schlecht vermischt, dass ich sagen würde, das müssen wir auseinanderfieseln, aber eben auch mit dem Blick auf uns als Gesellschaft und nicht nur immer mit dem Fingerzeig auf Politik oder auf Verwaltungsstrukturen.
Vielleicht sollten wir uns immer mehr ins Bewusstsein rufen, was die Deutschen eigentlich sind in Abgrenzung zu Migranten. 30% der Deutschen haben einen Migrationshintergrund, sind erste oder zweite Generation, haben einen Elternteil oder sogar zwei Elternteile, die aus dem Ausland kommen. Deutschland hat sich rasant verändert, ist unsere Vorstellung, die mit der Diskussion, die Friedrich Merz eingeleitet hat mit seiner Bemerkung, ist unsere Diskussion eigentlich eine Paralleldiskussion? Reden da zum einen die sich unwohl fühlen, aus welchen Gründen auch immer, in der Innenstadt, und auf der anderen Seite haben wir einen Bevölkerungsanteil von über 30%, der Migrationshintergrund hat und über solche Dinge vielleicht ganz anders spricht. Herr Schamann, sind wir in dieser Frage gespalten?
Wir sind etwas tagträumerisch unterwegs, glaube ich, in dieser Frage, ob wir überhaupt sozusagen, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, dieses reine Stadtbild irgendwie herbekommen können. Ja. Also Sie haben ja richtig gesagt, Deutschland ist nicht nur ein Einwanderungsland, sondern ein Land, das einfach immer stärker super divers, wie man dann so schön sagt, in der Migrationsforschung auch geprägt ist. Das heißt, wo es ganz viele verschiedene Facetten gibt und da ist Migration halt eine davon. Das sind natürlich verschiedene Religionen und das knirscht natürlich in jeder Gesellschaft, aber das ist die Gesellschaft, das ist Deutschland. Ja, diese Vielfalt, die müssen wir aushalten. Und was hinzukommt jetzt in der aktuellen Debatte ist natürlich, dass die Stadt übrigens schon historisch und seit jeher der Ort ist, der Heterogenität, der Vielfalt, die ein bisschen chaotisch ist, die auch irgendwie gefährlich wirkt, die möglicherweise innovativ ist, aber irgendwie auch die Bedrohung des Althergebrachten darstellt. Und in diese Erzählung von Stadt, ja, kommt das da jetzt typisch rein. Das heißt, man spricht jetzt nicht davon, dass das Bild der ländlichen Räume oder so das Problem wäre oder so, sondern es ist wirklich nicht umsonst jetzt hier mit Stadt assoziiert. Und ich glaube, deswegen unsere Debatte aktuell ist eine Fantasiedebatte und vielleicht eine Debatte, eine Weltflucht irgendwie auch, anstatt jetzt in die konkreten Fragestellungen reinzugehen, wo wir wirklich was tun müssten, weil wir diese reine Stadtbild nicht bekommen können und das vielleicht auch noch nie so da war, gerade nicht in der Stadt, die schon immer heterogen war.
Herr Bischer, wie sehen Sie das? Es gibt ja Leute, die sagen, wo bleibt meine ehrliche deutsche Bratwurst? Es gibt nur noch Dönerläden. Das ist so ein bisschen so ein Fremdheitserlebnis, das manche vielleicht haben. Aber was ist das Problem an Barbershops und Shisha-Bars?
Ja, man kann natürlich auch übertreiben. Ganz so schlimm ist es ja nicht. Nee. Aber ich saß vor einiger Zeit in einem Taxi, hatte einen jungen arabischstämmigen Taxifahrer. Und wir sind gut ins Gespräch gekommen, war ein sehr gutes Gespräch. Und ich habe ihn dann gefragt, wo denn genau er herkommt und erzählte, mein Großvater ist aus Palästina gekommen. Mein Vater ist schon in Berlin geboren. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, wie fühlst du dich denn? Er sagte, ich bin Palästinenser. Dann ist irgendetwas schief gelaufen in diesem Land. Ich fahre immer wieder mit Jugendlichen, auch deutschen Jugendlichen, zum Brandenburger Tor. Vor einiger Zeit habe ich das mit einem 18-jährigen jungen Mann gemacht, der aus dem Randgebiet von Berlin kam. Und wir standen am Brandenburger Tor und er sagte, du Wolfgang, wann fahren wir wieder gemeinsam nach Berlin? Er kam gar nicht weg. Und dann habe ich etwas erlebt und da fing ich an, auch über ein Stadtbild nachzudenken. Wir waren vor einigen Wochen zusammen am Berliner Alexanderplatz. Ich lebe da in der Ecke und da wird gerade ein Hochhaus hochgezogen. Das hat ungefähr 35 Stockwerke. Und er fragte mich, wer wohnt denn da? Und dann habe ich ihm gesagt, ich hatte es gerade gelesen, da kommen ausnahmslos Büroräume rein. Von denen haben wir in Berlin schon viel zu viele. Und dann fragt er mich, warum macht ihr denn da nicht auch Wohnungen rein, Büros und Wohnungen? Und dann habe ich mal überlegt, warum sagt man nicht ein Drittel Büros, ein Drittel Wohnungen, auch zum Teil Sozialwohnungen, die mitfinanziert werden. Und dann setzt man etwas gehobenere Wohnungen von mir aus nach oben rein. Ich weiß es nicht, warum das nicht gemacht wird. Ich habe mit der Sozialsenatorin gesprochen. Ich habe mit dem regierenden Bürgermeister gesprochen. Ich habe mit vielen anderen Menschen aus der Politik gesprochen. Es ist unwahrscheinlich schwer, da ranzukommen. Und es tut wirklich weh, ich habe es gerade gesagt, es tut weh, wenn man diesen jungen Menschen in die Augen schaut mit all diesen Problemen. Sie können die deutsche Sprache teilweise nicht richtig. Ich erlebe auch, wir mussten eine Kita bauen, die hat uns wirklich 6-7 Millionen Euro gekostet aus Spendengeldern, weil viele dieser jungen Kinder aus Migrationsfamilien keinen Kita-Platz bekommen haben. Dort sind sie zu 70% untereinander mit Deutschen, aber lernen die deutsche Sprache perfekt und haben deutsche Freunde. Da gibt es ein typisches Beispiel. Ein bekannter Berliner Rapper hat einmal mit einem kleinen Kind auf einer Mauer gesessen und hat dieses Kind gefragt, du, gibt es bei euch in der Kita auch Ausländer? Und da hat der kleine Junge gesagt, nein, nur Kinder. Auch das gibt es. Wir haben im Moment an einer einzigen Berliner Arche lernen wir 190 Frauen mit Migrationshintergrund als Zweitsprache Deutsch. Das müssen wir machen, weil der Staat es nicht macht. Die sagen, wir haben kein Geld. Das heißt, wenn wir Menschen zu uns holen, müssen wir auch die Infrastruktur schaffen. Sie haben es gerade gesagt, wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Ärztinnen und Ärzte, wir brauchen Kitas, wir brauchen Schulen, wir brauchen gute Schulen. Aber ich glaube fest daran, wenn wir es wirklich wollen würden, dann könnten wir doch die Kinder so verteilen, dass in jedem Stadtbezirk der gleiche Anteil, wie wir immer sagen, verhaltenskreativer Kinder ist. Dass die Kinder auf Schulen verteilt werden. All meine Bekannten schicken ihre Kinder auf private Schulen. Warum verteilen wir die Kinder nicht, dass in jeder Schule ein gleicher Anteil schwieriger Kinder wäre? Das wäre doch mit wenig Geld relativ einfach zu haben. Mhm. Und dann zum Schluss, was definitiv nicht funktioniert, wenn ich in ein Dorf außerhalb einer Großstadt mit 1000 Einwohner, 500 junge, kräftige syrische Männer stecke, dann funktioniert das nicht. Wir müssen wirklich darüber nachdenken. Wir haben hier wertvolle Menschen zu uns geholt. Wenn Menschen kriminell werden, wenn Menschen keine Aufenthaltsgenehmigung, ich bin zum Glück kein Politiker, ich brauche das nicht zu entscheiden, dann muss die Politik Entscheidungen treffen. Aber der Rest dieser Menschen bleibt hier, das ist auch gut so und wir müssen uns kümmern.
Ich glaube, da gibt es auch schon ja ganz konkrete Ansätze, was so eine Verteilung angeht, die man durchaus noch stärken kann. Also wir sind beispielsweise mit der Uni Erlangen, aber auch eben mit 4 Bundesländern gemeinsam seit ein paar Jahren schon dran, so einen algorithmengestützten Verteilprozess zu machen. Das heißt, wir haben ein Profil von Geflüchteten, die ankommen in Erstaufnahmeeinrichtungen, die 60 Fragen beantworten ungefähr zu ihren beruflichen Aspirationen, aber durchaus auch zu Schutzbedarfen und Ähnlichem. Und wir gleichen das dann ab mit Integrationsprofilen von Kommunen. Das heißt, wo sind die Strukturen, dass man möglichst schnell anfangen kann. Braucht man einen Kita-Platz? Was ist eigentlich, wenn jemand ein Hochschulstudium abgebrochen hat wegen der Flucht und weitermachen will? Also solche Fragen, die da eine Rolle spielen, damit man Leute passgenauer verteilt, damit erstens die mitsprechen können, die da nie gefragt werden, die Geflüchteten selbst, aber auch die Kommunen. Und dass dann Integration kostengünstiger läuft, weil man Strukturen nicht neu aufbauen muss oder alles in sich zusammenbricht, sondern dass man da besser passgenauer verteilt. Und da gibt es Lösungen, bewegt man sich langsam hin, aber die kommen natürlich in der öffentlichen Debatte eher zu kurz. Und ich glaube, wir müssen viel mehr wieder diese pragmatischen Dinge in den Vordergrund stellen. Denn wenn wir nicht trainieren, dann ist es wie beim Sport, wie beim Langstreckenlauf. Wenn man sagt, okay, wann sind wir überfordert, wann schaffen wir es nicht mehr? Naja, nicht jeder schafft von vornherein aus dem Stand einen Marathon. Ja, da muss man trainieren. Das heißt, wir müssen Muskeln aufbauen, wir müssen Konditionen aufbauen. Dann schaffen wir auch mehr, dann schaffen wir mehr Herausforderungen. Dann müssen wir uns dran wagen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir in den aktuellen Debatten, wo sich politisch verhärtetes Klima paart mit wirklichen finanziellen Sorgen in Deutschland, dass wir da Strukturen der Integrationsarbeit absägen. Wir sehen es jetzt schon, dass bei den freien Trägern, aber auch bei den Kommunen Stellen, die für Integration da sind, dass die gestrichen werden, dass die Kofinanzierung durch die Kommunen nicht mehr gestemmt werden kann, aber auch durch Kirchengemeinden oder Ähnliches. Und dass deswegen Strukturen wegbrechen. Und das merken wir, werden wir zuerst in den ländlichen Räumen merken, wo man nicht auf andere Strukturen ausweichen kann, wo die dann wegfallen. Und das heißt, es ist jetzt ganz wichtig, dass man diese Strukturen stärkt, dass wir sagen, wir kennen uns dazu, dass das jetzt eine Daueraufgabe ist, ein Langstreckenlauf ist, den wir gehen müssen und das dann entsprechend auch mit Mitteln hinterlegen. Und da hilft uns natürlich so eine rein symbolische und plakative Diskussion wenig, sondern wir müssen da wirklich jetzt ganz, ganz konkret die Themen adressieren und die Lösungen, die es gibt, unterstützen.
Naja, ich würde ja sogar sagen, für das, was Sie jetzt skizzieren und dem ich völlig zustimme, ist eben so eine kulturkämpferisch aufgeladener Debattenanlass einen Schlag aufs Knie. Denn genau dahin läuft eine Debatte, die erstmal nur darüber geht, ein Stadtbild zu korrigieren, indem man über Migrationsquoten und über Abschiebungen redet, hilft da natürlich überhaupt nicht, sondern das erzeugt ja im Zweifel sogar Reaktanz und Unsicherheit bei sehr vielen Leuten, die sich davon jetzt auch gemeint fühlen oder für die das auch ein Unsicherheitsgefühl bedeutet, das jetzt nicht unbedingt vielleicht auf den Trainingswillen einzahlt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Aber haben wir nicht ein grundsätzliches Problem, dass wir eine doppelte Migrationspolitik haben? Zum einen macht sich Deutschland hässlich, um neue Migration zu verhindern und illegale Migranten wieder loszuwerden. Gleichzeitig muss sich Deutschland hübsch machen für die Arbeitsmigranten, die wir ja dringend brauchen. Herr Schamann, kann das auf Dauer gut gehen?
Wahrscheinlich nicht. Mhm. Also das ist natürlich, Sie hören an dem wahrscheinlich, dass ich es natürlich auch nicht sicher sagen kann, weil ich nicht in die Kristallkugel blicken kann. Aber wir sehen schon, dass natürlich das Bild Deutschlands im Ausland schon auch sich verändert. Ob wir jetzt irgendwelche Pegida damals vor 10 Jahren ja schon oder AfD-Demonstrationen und Ähnliches sehen. Oder ob wir jetzt die Willkommenskultur, wie sie zwischendurch stärker in den Medien waren, sehen, das macht natürlich was mit Deutschland als einem Zielland. Und wenn wir das dann eben auch sehen, dass selbst diejenigen, die Fachkräfte sind, die kommen wollen, die kommen können, die auch einen Vertrag haben, dass es die auch schwer haben, dann in den bürokratischen Mühlen auch ihre Familie nachzuholen und Ähnliches, dann ist es eben durchaus auch so, dass wir uns noch nicht hübsch genug gemacht haben, wenn Sie so möchten, für diese Personen, die wir unbedingt anziehen möchten. Also Deutschland ist momentan kein attraktives Land für Zugewanderte und für Fachkräfte aus dem Ausland. Hinzu kommt dieser unglaubliche Strukturwandel, gerade in der Automobilindustrie, der dazu führt, dass es jetzt immer wieder Vergleiche gibt von Stuttgart und Detroit beispielsweise, ja. wo man sagt, da geht es in eine falsche Richtung und das macht natürlich auch nicht unbedingt Lust auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Also ich glaube, wir müssen da insgesamt pragmatischer ran. Wir müssen sagen, wir brauchen natürlich neue Konzepte für Schutz in Deutschland, in Europa, weltweit. Die globale Ordnung ist ja auch außer Tritt. Das heißt, da muss sich Deutschland engagieren, denn eine unsichere Welt produziert mehr Flucht. Ja, das heißt, da müssen wir ran, da müssen wir global ran. Und im Wettbewerb um die besten Köpfe, da können wir vielleicht nationale Alleingänge fahren, da können wir nationale Strategien vorantreiben. Aber was Flüchtlingsschutz, was humanitäre Aufnahme angeht, da müssen wir dringend auch mit anderen Staaten gemeinsam vorangehen. Insofern sind es wirklich auch zwei sehr unterschiedliche politische Herangehensweisen, die sich aber natürlich finden immer dann, wenn es um das Stadtbild und die gesellschaftliche Vielfalt geht, denn die Heterogenität.
Aber wir brauchen auch qualifizierte Menschen in der Politik. Wir haben nach einem solchen Interview ja, wenn wir brauchen nach einem, ich hatte nach einem solchen Interview, kann das auch ruhig mal mit Namen nennen, den migrationspolitischen Sprecher der Grünen aus dem Berliner Abgeordnetenhaus bei uns zu Gast. Und er sagte, Herr Büscher, wie können Sie denn sowas überhaupt sagen? Und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, warum schickt ihr alle Menschen, die zu uns kommen, nach Berlin-Spandau, nach Berlin-Hellersdorf und nach Berlin-Lichtenberg? Da hat er gesagt, ist doch ganz einfach, da ist am meisten Platz. Wenn solche Menschen in der Politik sind, wenn solche Menschen über unser Leben entscheiden, ja, dann weiß ich nicht mehr weiter.
Aber welche Entscheidung sollte er denn sonst treffen, würde ich jetzt mal dazwischen fragen. Also er kann ja keine Kapazitäten an Stellen schaffen, wo sie nicht sind.
Nein, es gibt aber viele, also ich sag mal, ich erlebe bei mir im Umfeld viele Bekannte, ich nenne sie immer Wohlstandssozialisten, denen geht's gut, die haben gute Gehälter, die sind glücklich, die haben eine Ferienwohnung und eine Sommerwohnung. Und wenn ich die mal frage, du, ich komme mal mit zwei, habe ich kürzlich gemacht, bei einem Freund. Ich habe hier zwei nette Jungs, sind beide Intensivstraftäter, aber sind wirklich feine Kerle, sind abgerutscht. Ich komme mal bei euch vorbei und wir setzen uns hin und diskutieren über ihre Situation. Dann kommt immer, du, wir haben im Moment wenig Zeit und können das nicht machen. Diesen Praxisbezug, also wir müssen, wenn wir Integration wollen, erfolgreiche Integration, dann muss die überall sein, dann muss die in den Villen finden. Sein. Und das würde auch irgendwo passen, in den gut situierten Gebieten der Städte und an den Rändern der Städte. Aber man kann die eh schon sozial benachteiligten Menschen doch nicht auch noch damit alleine belasten. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und ich habe Angst, wenn wir das so machen, dass immer mehr Menschen Richtung AfD abdriften.
Vielleicht aber ganz, ich muss noch eine Lanze vielleicht für die Politik, Politikerinnen und Politiker brechen. Sie haben natürlich recht, also ich wünsche mir auch häufig mehr Pragmatismus und wir haben viel gerade auch da eingeprügelt auf die Politik. Aber wir sehen natürlich schon auch, dass gerade in den Kommunen häufig die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von kleinen Kommunen beispielsweise, aber auch von größeren, die Landräte, Landrätinnen, ganz wichtige Stützen sind von bestimmten politischen Prozessen, von Aufnahme, von Verteilung, von Unterbringung auch. Und es braucht tatsächlich dieses Rückgrat, sich hinzustellen und für einen pragmatischen Umgang mit Vielfalt einzutreten, um auch die Ehrenamtlichen und die Hauptamtlichen, die vor Ort tätig sind, zu stützen. Das heißt, Politik ist gerade aktuell gefordert, wirklich in diesem gesellschaftlichen Klima, wo Migrationsberatungsstellen es schwer haben, Fachkräfte zu finden, weil niemand bei der Grillparty des Nachbarn erzählen will, was er eigentlich arbeitet. Ja? Also wenn man gar nicht mehr darüber sprechen will, dass man im Migrationsbereich unterwegs ist, da braucht es Politik, die sich hinstellt und sagt, wir stehen dahinter, wir finden das gut. Und gleichzeitig wird Lokalpolitik eben selbst zum Ziel von Übergriffen, von Anfeindungen aus nicht demokratischer Ecke. Und das heißt, auch Lokalpolitik wiederum braucht die Rückendeckung der Landespolitik, der Bundespolitik. Ja. Das heißt, und ich glaube, da ist Politik gerade gefordert, da kann sie viel machen. Viele sind auch da bereit, dieses Rückgrat zu beweisen. Aber wir brauchen da mehr, wir müssen da mehr zusammenhalten. Ich glaube, nur so kriegt man das hin. Wir wissen aus aktueller Resilienzforschung, dass wir dann besonders gut mit Krisen umgehen können, wenn Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen, zusammen sozusagen da unterwegs sind. Wenn wir das nur den Staat machen lassen, nur die Zivilgesellschaft, dann werden wir da scheitern. Und diesen Schulterschluss, den vermisse ich gerade so ein bisschen. Und ich glaube, der ist möglich. Und das zeigen durchaus auch gerade viele Kommunen vor Ort.
Das war das SWR Kulturforum Streit ums Stadtbild. Was stimmt nicht im öffentlichen Raum? Es diskutierten Wolfgang Büscher, Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Die Arche, Professor Dr. Hannes Schamann, ist Politikwissenschaftler an der Universität Hildesheim und ist Mitglied beim Sachverständigenrat für Migration. Und Johannes Schneider war bei uns Redakteur fürs politische Feuilleton bei der Wochenzeitung Die Zeit. Mein Name ist Klaus Heinrich.